ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Jens Wolters. Hallo. Wir starten mit ein wenig Länderkunde in dieser Ausgabe von SWR 1 Leute. Rund 56.000 Menschen leben in Grönland. Geografisch wird es zu Nordamerika gezählt. Politisch ist die Insel ein autonomer Teil Dänemarks mit einer eigenen Regierung und einem eigenen Parlament. In den meisten Bereichen ist Grönland politisch unabhängig von Dänemark. Hauptstadt Nuuk, alleinige Amtssprache ist grönländisch. Kommen wir zu unserem Gast Tom Hojem. Sie waren dänischer Grönlandminister in den Jahren 82 bis 87. Welche Kontakte haben Sie heute noch nach Grönland?
Ich habe klar viele politische Kontakte und ich bin in Dialog und Gespräch mit Politikern in Grönland und in Dänemark über dieses Gebiet. Aber meine meisten Kontakte sind klar in Dänemark, weil viele missversteht, was ein Minister für Grönland ist. Mhm. Man denkt, ah, er sieht doch nicht aus wie ein Inuit oder ist es nicht sehr kalt dort oder war Repräsentant dort. Ich war in die dänische Regierung zuständig für Grönland. Das ist etwas anderes als Grönland zu repräsentieren.
Was hören Sie denn momentan aktuell von Grönland? Wie lässt sich die Stimmung da beschreiben? Sind die Menschen irritiert aufgrund der Aussagen, die es aus den USA gibt, oder ist man sogar verängstigt?
Ich denke, Irritation ist oberflächlich. Klar ist man, ich auch, beleidigt. Das ist Verleumdung, was sowohl Trump als auch besonders der Vizepräsident Vance über Dänemark-Grönland sagt. Aber da gibt es auch an Ängstlichkeit. Und das ist schwierig, diese Ängstlichkeit zu interpretieren, weil früher haben sowohl Dänemark und ganz besonders Grönland Amerika positiv gesehen. In den Zweiten Weltkrieg hat Amerika Grönland geschützt und das bedeutet, immer war ein positives Bild von Amerika. Und als sie gesagt haben, Grönland ist eigentlich ein Teil des amerikanischen Kontinents, also die geografisch dort ist, so es ist eine Schockwirkung, auch für uns in Dänemark, dass unser engster Freund, unser engster Alliierte plötzlich eine Drohung ist. Aber da gibt es eine echte Ängstlichkeit in Grönland über dieses. Und Trump hat an diesem Weg auch Dänemark-Grönland enger zusammengeführt, als seine Meinung wahrscheinlich war.
Was haben Sie für ein Gefühl, wie dieses Thema aktuell in Grönland diskutiert wird? Ist man da ganz klar einer Meinung, dass man sagt, also wir lassen uns nicht übernehmen von den USA, nicht kaufen, nicht militärisch einnehmen?
Ich habe nahezu persönlich gejubelt vor vier Tagen, weil dort war in Kopenhagen etwas ganz ungewöhnlich. Da war eine gemeinsame Pressekonferenz zwischen die dänische Staatsministerin Mette Frederiksen und der neue Regierungsleiter in Grönland, Jens Frederik Nielsen, die haben gemeinsam in Kopenhagen gesagt, kein Blatt kommt zwischen uns. Herr Frederik Nielsen ist eine neue Mittepolitiker und nur ein halbes Jahr dort. Und er hat gesagt, wir sind ein Teil Dänemarks. Wir sind ein Teil des Königreichs Dänemark und wir wollen unter keine Umständen nach Amerika hören. Und dann hat er auch das so deutlich gesagt, dass er als Politiker und er ist jung und neu als Politiker, muss er alle die Parteien in Grönland hinter sich haben. Und viele von diesen sind klar kritisch Dänemark gegenüber, diese lange Zusammenarbeit. Und er hat das geschafft, zu sagen, das können wir ein andermal diskutieren. Jetzt haben wir ein Thema und dieses Thema ist, dass Dänemark und Grönland, wir stehen zusammen. Das war eine starke Markierung. Ich habe mich sehr über das gefreut.
Das hört man auch gerne raus. Jetzt ist allerdings gerade ja aktuell so viel Bewegung in dem Thema, dass ein internationales Erkundungsteam in Grönland in diesen Tagen unterwegs ist. Dem gehören auch 15 Soldaten der Bundeswehr dann an. Begrüßen Sie diesen Schritt? Weil das mehr Militärpräsenz ist ja auch immer so eine gewisse Abschreckung.
Ich begrüße das sehr, weil ich bin in 41 geboren in einem Land, Dänemark, der von Deutschland, von Hitler, besetzt war. Aber seit diese Zeit 45 fertig waren, dann haben wir mein ganzes Leben in Frieden in Europa gelebt. Und auch wenn Dänemark von Deutschland besetzt war, dann bin ich jetzt sehr, sehr glücklich verheiratet mit einer Frau aus Nürnberg. Und ich bin Politiker hier in Deutschland und ich liebe Deutschland, das ist meine zweite Heimatland. Und deshalb muss man sagen, dass die Schock sitzt ganz tief, wenn man denkt, was hat uns in meinem ganzen Leben geschützt? Das hat NATO. Und jetzt sind plötzlich zum ersten Mal zwei Länder, Dänemark, Grönland und dann Amerika, in eine ja, höflich gesagt, Konflikt, aber das ist eine echte Drohung, weil die Drohung ist nicht nur Dänemark-Grönland, das ist NATO, das ist Stuttgart, das ist uns alle dann, weil dann, das Wort ist wahrscheinlich implodiert, dann implodiert NATO. Und ich will gern höflich sein, aber ich bin überrascht, dass der Generalsekretär Mark Rutte so eine zurückhaltende Rolle gewählt hat, wenn er als Generalsekretär seiner Organisation NATO jetzt sieht, dass es riskiert zu implodieren und er schmeichelt Herrn Trump und sagt Daddy an Herrn Trump und er sagt, ja, mit Grönland habe ich nichts zu tun und das finde ich peinlich. Aber die direkte Antwort, ja, das ist sehr, sehr gut, dass diese symbolische, aber auch ein bisschen mehr als symbolische Gruppe von NATO-Ländern jetzt die Soldaten dort geschickt haben, weil das ist ein echtes Signal und so wie ich Herrn Trump interpretieren, versteht er am besten, wenn etwas reell passiert und hier ist also reell eine Gruppe NATO-Länder, die auch Interessen in die arktische Gebiet haben, die sagen, wir akzeptieren, ich auch, aber zusammen mit den USA haben wir die arktische Gebiet vernachlässigt. Und jetzt wollen wir deutlich machen, das ist ein NATO-Gebiet und wir sind bereit, gemeinsam die Hochrisikozone, was die Arktis geworden ist, wirklich zu schützen. Und das, denke ich, ist sehr positiv.
Die USA wollen Grönland gerne unter ihre Kontrolle bringen. SWR1 Leute geht weiter mit dem früheren dänischen Grönlandminister Tom Højem. Geopolitisch spielt Grönland eine wichtige Rolle. Rohstoffe wie Gold und seltene Erden unter dem Eis dort aber auch. Warum wurde Grönland bisher eigentlich deutlich weniger beachtet?
Klar hat man viele romantische Gefühle rund um Grönland gehabt.
Bunte Häuschen.
Da ist Eisbär, die viel Eis, das ist kalt dort und für Touristen und so weiter. Und dann war, und das sage ich ein bisschen mit Stolzheit, das eine ruhige Gebiet in NATO. Das war die Zusammenarbeit Dänemark-Grönland und das ist und war unsere Aufgabe, Grönland mitzuentwickeln, mehr und mehr Freiheit zu geben, aber auch eine stabile Entwicklung. Und das war wahrscheinlich ein Grund, dass man nicht sich so mit dies beschäftigt haben. Das ist ganz anders jetzt und die Debatte finde ich in zwei Wege schwierig zu verstehen, weil Herrn Trump sagt, wir sollen nicht immer Trump sagen, aber die amerikanische Regierung sagt, wir wollen mehr Militär in die arktische Gebiet haben, weil die arktische Gebiet ist jetzt eine Hochrisikozone. Mhm. Ja, das ist richtig. Und wir sagen die gleiche. Wir sagen, Grönland, Dänemark, wir wollen auch gerne mehr Militär haben. Und ich bin ein bisschen persönlich irritiert, wenn J.D. Vance, die Vizepräsident, wenn er in Zulehrbe steht und sagt, Dänemark hat nichts gemacht. Ich habe ganz persönlich in Pentagon verhandelt über Thule Air Base, weil ich war zuständig für die Kontakt zwischen USA und die Militärbase. Und dort haben wir, hören Sie und staunen Sie, wir haben entschieden, gemeinsam Amerika und Dänemark diese Thule Air Base zu halbieren. Also nicht zu erweitern, zu halbieren. Und das haben wir gemeinsam gemacht. Das bedeutet, wenn man sagt, dass wir die Schutz von dem arktischen Gebiet vernachlässigt haben, dann ist es richtig. Ja, ich bin auch schuldig.
Aber gemeinsam.
Aber wir haben das gemeinsam gemacht. Und deshalb irritiert es mich, wenn wir das gemeinsam gemacht haben, dass er dann plötzlich so auftritt. Und Amerika hat nach dem Zweiten Weltkrieg haben die 17 Basen gehabt mit vielleicht 20.000 Soldaten. Jetzt haben die ein und diese eine hat 150 Menschen. Also wie kann Amerika so arrogant dann gehen? Aber klar hat man recht in dieser einen Teil, wir müssen die arktische Gebiet besser schützen und das tun wir jetzt. Und das ist also ein Teil dieser Debatte. Die andere Debatte ist, und hier sind viele Medien eigentlich mit, er sagt, Herr Trump, er will gerne die Rohstoffe in Grönland haben. Und da gibt es Rohstoffe. Da gibt es beispielsweise
Sie haben
dieses
ein Stück Gestein mitgebracht.
Ja, das ist eine Kryolith. Und das ist von einer Mine, wo Grönland und Dänemark viel Geld, viele Jahre gesehen haben. Aber dass Rohstoffe dort sind, bedeutet nicht, dass die einfach sind zu benutzen. Ich gebe Sie ein Beispiel. Eine der größten Verhandlungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, war mit einer großen amerikanischen Firma, ARCO, Atlantic Richfield Company in Los Angeles, habe ich verhandelt. Die haben Öl gefunden nördlich von Alaska in Prudhoe Bay und wir wollen mit die eine Verarbeitung machen, dass die sollen auch nach Öl suchen in Grönland. Das haben die gemacht. Und wenn ich diese Verhandlungen geführt habe, dann sind zwei Dinge interessant in die aktuelle Situation. Wenn ich nach Los Angeles gekommen bin, hat der Eigentümer von dieser großen Firma gesagt, guten Tag, Herr Minister, herzlich willkommen hier, dieses ist meine Firma. Das kann GmbH, das ist meine Firma. Und er hat gesagt, was will er mich sagen? Und dann kamen wir zum Verhandlungstisch und dann sagt er, ah, Herr Minister, ich habe gerade herausgefunden, dass meine Firma und Ihr Land haben etwas gemeinsam. Und ich habe noch mehr blöd ausgesehen als normal. Und dann sagt, ja, wir haben die gleiche Umsatz, die Ökonomie ist die gleiche. Mhm. Das ist ein amerikanischer Weg, ein Trump-Weg, zu sagen, ja, ja, Sie sind Minister und so weiter, aber meine Ökonomie ist wie Ihre Ökonomie. Und dann haben wir verhandelt und die haben entschieden, 50 Millionen Dollar zu benutzen, dieses Öl zu finden. Die haben Öl gefunden an der Ostküste. Und dann haben wir gesagt, jetzt können Sie das ausnutzen. Und dann haben die gesagt, nach 50 Millionen Dollar Investition, nein, danke. Ist zu teuer. So, die Öl liegt dort. Aber die große amerikanische Firma hat gesagt, nein, das lohnt sich nicht. Und so ist es mit vielen dieser Rohstoffen. Die sind dort, aber man muss investieren. Und deshalb sagen wir, bitte Herr Trump, kommen Sie mit amerikanischem Kapital. Das wollen sowohl Grönland als Dänemark sehr, sehr gern. So zwei Elementen in dieser Debatte sind schwierig zu verstehen, weil wir haben die gleiche Ziel.
Das, was es so anspruchsvoll macht, ist natürlich auch, dass es eine kilometerdicke Eisschicht noch oben drauf gibt.
Die ja, man das ist wie Zugspitze, also 3000 Meter.
Die man erstmal bewältigen
und
muss.
Und es bewegt sich. Und das war ein Grund, dass diese Ölfirmen eingesagt haben, weil die Infrastruktur so schwierig ist. Man könnte nicht ein Pipeline nur dort machen, weil die Eis sich bewegt. Wir haben sogar überlegt, ob wir so große Tankschiffe unter Wasser bauen können und benutzen und dann das Öl nach Island am Anfang transportieren. Also das ist schwierig, aber nicht unmöglich. Und wir wollen sehr, sehr gern mehr Minen haben. Aber in meiner Zeit als Minister habe ich zwei Minen geschlossen. Nicht geöffnet, zwei Minen geschlossen. Eine kanadische Mine, die Zink dort gefunden haben und hat gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Und dann eine Kryolitmine, weil da war nicht mehr Kryolit. Also ich habe keinen geöffnet und ich habe die Möglichkeiten geschafft, Öl zu benutzen. Dann hat amerikanische Firma nein, danke gesagt. Das muss man mit in diese Auffassung haben, dass falls man nach Grönland kommt, dann kann man an die Straßen Rohstoffe finden. Das ist also nicht richtig. Und man sagt oft seltene Erde und dann sagt man China. Ja, seltene Erde sind eigentlich überhaupt nicht so selten, aber die sind sehr verbreitet und schwierig zu konzentriert zu ausnutzen. Ja.
Ja. Dänemarks letzter offizieller Grönlandminister Tom Højem ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Wenn wir ein bisschen in die Geschichte eintauchen, Grönland ist seit 300 Jahren Teil Dänemarks. Ich habe es mir auf der Karte nochmal angeguckt. Kopenhagen, also Dänemarks Hauptstadt, liegt ein Stückchen weiter entfernt als Washington. Seit wann gibt es keinen Grönlandminister mehr und aus welchem Grunde eigentlich? Für Dänemark.
Das muss man in einen Zusammenhang sehen. Wir haben eine Grönlandminister das erste Mal in 1953 nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Und das haben wir, weil der dänische Staatsminister an diese Zeit gesagt haben, wir bieten an, Grönland zu entwickeln. Und das wird teuer. Aber wir bieten an alles, sodass Grönland an die gleiche Ebene kommt als Dänemark. Und dann musste man einen Minister haben, der für die Steuerbezahler zuständig war. Und gleichzeitig musste man einen Minister haben, der die direkte Ansprechpartner auch höchste Ebene für die Grönlandspolitiker waren. Deshalb hat man also einen Minister für Grönland und ich war dann der 10. und der Einzige, der dann noch lebt. Und ich habe selber vorgeschlagen, dass wir das abschaffen sollen. Warum? Weil wenn ich in 1982 die Ministerium übernommen habe, dann haben wir 10.000 Angestellte gehabt in die Ministerium. Wenn in 87 der Staatsminister vorgeschlagen hat, dass wir das schließen sollen, dann haben wir 2.000. Weil die Idee war immer, mehr und mehr Autonomie an Grönland zu geben. Das hat Grönland gewünscht, das haben wir, Dänemark, nicht nur erlaubt, aber auch gewünscht. Und das war dann nach die Zeit, wo Grönland war Mitglied in die Europäische Union. Dann hat Grönland eine Abstimmung gehabt und wollte die EU verlassen. Und das war für mich persönlich eine Krise, für die Regierung eine Krise, weil wir waren alle 200% für EU. Und dann hat der Staatsminister und die Regierung gesagt, aber Demokratie ist wichtiger. Grönland hat diese Abstimmung gehabt. Wir sind nicht juristisch verpflichtet, das zu folgen, aber wir tun das. Und dann war ich mit anderen zuständig für die Verhandlungen. Mr. Trump wollte sagen, der Deal mit EU. Und die haben also eine Verabredung mit der Europäischen Union. Aber das war auch mehr und mehr Autonomie, mehr und mehr Selbstständigkeit. Und dann haben wir die Ministerium geschlossen in 1987. Und dann haben wir ein Gesetz in 2009 gemacht, dass Grönland kann, falls man das wünscht, unabhängig werden. Man muss eine Volksabstimmung in Grönland haben. Und dann werden dieses Gesetz in die dänische Parlament diskutiert, dann könnte man unabhängig sein. Aber in meiner Zeit als Minister, wo mehr und mehr Autonomie gekommen war, sind auch zwei Gesetze durchgeführt, die, also was ich in die Parlament durchgeführt haben, die ein bisschen unpopulär waren in Dänemark, weil Grönland hat immer die dänische Fahne gehabt. Aber dann hat man gewünscht, eine eigene Fahne zu haben. Und das ist klar in einem Königreich ein bisschen besonders. Und dann hat Grönland nach 500 Vorschläge, Fahnenvorschläge, haben man einen gewählt, die ich dann in die dänische Parlament vorgestellt habe. Und wir Dänemark waren ein bisschen traurig, dass diese Fahne kein Kreuz haben. Die nordischen Fahnen haben alle die christliche Kreuz und diese ist nicht eine Kreuzfahne. Und es ist eine schöne Fahne. Es illustriert, wie die Sonne über die Eis steigt und in den gleichen Weg wie Grönland mehr und mehr unabhängig wird. Das ist die Symbolik in dieses. Aber da gibt es auch Leute, die sagen, das sieht sehr viel aus wie die japanische. Aber ich nenne das als ein Beispiel mehr und mehr Unabhängigkeit. Und dann war eine andere Unabhängigkeit, die ein bisschen schwierig ist. Grönland hat die Namen für Städten und geografische Begriffe geändert. Mhm. Und das bedeutet, wir Dänemark hat als ehemalige Koloniemacht klar die Städten genannt von Dänen, die dort waren. Also die zweitgrößte Stadt in Grönland heißt Jakobshavn, nach Jakob. Aber das wollten die Grönländer klar nicht mehr haben, so jetzt heißt es Ilulissat. Und diese Namenänderung war auch ein Symbol für die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit. Und die junge Generation jetzt hat eine eigentlich lustige Selbstständigkeit in alte Zeit, vor 100, 150 Jahren, war viele Grönländer tätowiert mit so drei Strecken her an die, am Kind her. Und das hat man vergessen, 100 Jahren. Aber die junge Generation, die fängt jetzt an, als Unabhängigkeit gerade dieses Tätowieren wieder zu haben. Also es ist eine lange, bewusste und solidarische Entwicklung sowohl für Dänemark als für Grönland.
Trotzdem ganz so einfach, selbstständig zu sein ist es nicht. Man ist ja auch finanziell abhängig von Dänemark.
Total. Es gibt 56.000 Einwohner in Grönland. Mhm. Aber da gibt es auch, das vergisst man oft in die Medien, 17.000 Grönländer in Dänemark. Und von den 56.000 in Grönland sind die 7.000 Dänen. Das bedeutet, wir sind Dänen und Grönländer wirklich physisch, biologisch in Familie. So viele durch diese hunderte Jahre, ein dänischer Mann, eine grönländische Frau oder umgekehrt, und wir sind Vettern und Cousinen und so weiter.
Hat er sich verteilt, diese auf beiden Seiten.
Ja, das hat man klar überhaupt nicht in die Relation zu Amerika. Hier haben wir also auch viele, viele Dänen, die 5 Jahre als Handwerker oder Lehrer oder Arzt in Grönland gearbeitet haben und das mit sich haben. Aber Sie haben recht, Grönland ist abhängig, 50% für die Einnahmen für Grönland kommt direkt aus Dänemark. Und man könnte sagen, dass die Dänen, jetzt bin ich ein bisschen grob, aber die Dänen haben drei Haltungen zum Grönland. Die eine sagt, Gottes Wille, es kostet so unglaublich Milliarden jedes Jahr und die meckern immer, die Grönländer uns gegenüber, die können doch nach Amerika gehen oder was die so wollen. Das ist so die eine Haltung. Die andere ist so ein bisschen romantisch, wir sind doch 300 Jahre in Familie, wir sind physisch in Familie, Grönland ist wunderbar und das ist fantastisch und vielleicht sogar so, dass man sagen, ja, wir waren auch als Koloniemarkt vielleicht von Zeit zu Zeit böse und deshalb sollen wir auch noch freundlicher Grönland gegenüber. Das ist nicht meine Haltung. Ich habe ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt genau Grönland heute, also nicht wie es früher waren. Aber die dritte Haltung ist so mehr meine Haltung. Wir sind wirklich alle diese 300 Jahre gemeinsam und das kleine Dänemark wird nicht nur mehr interessant wegen Grönland, größer und nicht nur, dass wir an die Weltbühne kommen, das meine ich eigentlich nicht, aber ich meine, dass ich individuell Tom Holm, ich sitze in Stuttgart, in dieses große Land Deutschland und dann weiß ich, dass Dänemark ist viel größer als Deutschland. Und ich war lange Zeit von BBC interviewt in Verbindung mit Brexit. Und wenn die britische Journalisten angerufen haben, sagt, ja, Grönland und United Kingdom kann man nicht vergleichen, aber sie war der Minister und so weiter, dann war meine erste Antwort immer, nee, man kann das nicht vergleichen, weil Grönland ist viel, viel größer. Und dieses dieses geografische Situation muss man auch mitrechnen.
Wir einigen uns darauf, dass wir uneinig sind. Das ist einer dieser Sätze, die öffentlich wurden, nachdem diese Woche Vertreter von Grönland, Dänemarks und der USA zusammensaßen. SWR1-Leute geht weiter mit dem Grönland-Kenner Tom Hoyem. Die Sätze von US-Präsident Donald Trump, die sind schon wirklich hart. Er will die Übernahme Grönlands unbedingt und dann ließ er sich nicht hinreißen, aber das war dann halt aus seinem Mund, wenn wir es nicht auf die einfache Art machen können, werden wir es auf die harte Art machen. Da steckt ja schon eine gewisse Aggressivität drin. Was denken Sie über solche Drohungen?
Ich finde klar, dass diese Provokationen, diese Beleidigungen ein Teil Herrn Trumps, ja, vielleicht sogar Persönlichkeit, aber mindestens seine politische Haltung ist. Er hat das auch früher verschiedene Drohungen gemacht, die dann nicht durchgeführt haben. Beispiel Panama, er hat gesagt, ich will Panama haben und das hat er nicht. Und er muss einen Weg finden, wie er zurückkommen kann. Eine vielleicht von der Öffentlichkeit nicht so beobachtete Niederlage für Herrn Trump war, dass er hat gesagt, ich schicke der Vizepräsident J.D. Vance und seine Frau nach Nuuk in Grönland. Und dann hat man gemerkt, oh, das geht nicht, weil die Grünen das denn so ableben. Da kommen bestimmt schlechte Fotos für die Medien, weil da kommen Demonstrationen und so. Was hat er dann gemacht? Er hat früher sowohl die Flugzeuge als gepanzerte Autos dort geschickt nach Nuuk. Das war alles vorbereitet. Und dann hat er die Entwicklung erkannt und dann hat er seinen Sohn als Tourist 3 Stunden nach Nuuk geschickt und die Autos zurückgeholt. Und dann musste J.D. Vance und seine Frau klar aufpassen, dass die nicht die Gesicht verloren haben. Und dann sind die ganz einfach nach die Thule Airbase.
Auf der Militär-Airbase. Also,
das ist ein Weg, wo man provoziert und auch viel durchsetzen können, aber man muss auch einen Rückzug haben. Und das finde ich, ich bin deutscher Politiker, ich lebe hier in Deutschland, deutscher Staatsbürger, so ich kann wahrscheinlich mich erlauben, ein bisschen Bewunderung von meinem eigenen kleinen Land, weil ich bin nicht involviert. Aber was man gemacht hat gegen diese Drohung, finde ich professionell. Man hat zuerst sichergestellt, dass der Regierungschef in Grönland, Jens Frederik Nielsen und Mette Frederiksen, die haben gemeinsam gesagt, wir, das Königreich, wir sind übereins. Das war die erste. Dann hat man selber gebeten, können wir bitte ein Treffen mit Rubio, der Ministerpräsident in Amerika haben. Und das hat Rubio ja gesagt. Und wir bedeutet sowohl meine persönliche Freund und meine Parteivorsitzende Lars Løkke Rasmussen, er ist Minister für Auswärtiges. Und er ist nicht nur ein zufälliger Minister für Auswärtiges. Er war 2-mal Staatsminister in Dänemark. Er ist also, egal welche Partei man hat, sagen alle, mehr professionelle Politiker haben wir ganz einfach nicht. Und er hat dann seine Kollegin, die Minister für Auswärtiges Amt in der Regierung, in Grönland, mitgenommen. Und die sind dann dort gereist. Und was wir früher gesehen haben, war klar Spekulationen über, wie werden die behandelt? Werden die behandelt wie Zelensky oder so? Das kann man, das kann die garantieren, nicht mit Lars Løkke Rasmussen machen. Dazu ist er zu erfahren. Und wir haben ihn auch geschickt, weil er hat in Trumps erste Periode, haben die sich getroffen, dann war Lars Løkke Rasmussen Staatsminister, und haben sie getroffen in NATO, in einem Gebiet in Brüssel, und dann war die Gespräche eigentlich fertig, und das war, wenn Trump erste Mal NATO lächerlich gemacht haben, und wir verlassen NATO, falls sie nicht mehr bezahlt und so weiter. Und dann hat Løkke Rasmussen zum die Irritation von der Generalsekretär Stoltenberg gesagt, ich will etwas sagen. Nein, nein, das ist eigentlich fertig. Und ich insistiere, ich will etwas sagen, und dann hat er gesagt, Herr Trump, ich akzeptiere dies nicht. Dänemark war in Afghanistan, Dänemark war in Irak, Dänemark hat mehr Menschen verloren als Amerika, wenn man in die Größe Land. Und dann nachher ist Trump an ihn gekommen, hat ihn an die Schulter geklappt, sagt, das hast du gut gemacht. Also das bedeutet, die Provokation hat eine Wirkung, aber die Position kann man hoffentlich auch verlassen. Gleichzeitig haben wir aus Dänemark viele Kongressmitglieder, viele Senatoren nach Dänemark geholt. Und die sind auch jetzt in Kopenhagen. Das bedeutet, dieses politische Gebiet, was Trump oft versucht zu überspringen, versuchen wir jetzt zu mobilisieren. Mhm. Und dann endlich, und danke sehr Deutschland, hat man also jetzt deutsche und französische, britische und schwedische und italienische Soldaten als eine erste Gruppe, die Untersuchungen dort machen soll. Aber die sagen in diesem Weg zum Herrn Trump, die Argumentation, dass die arktische Gebiete nicht gut genug geschützt waren, war richtig. Aber Das ändern wir jetzt.
Das ist ja auch, kann aber auch hier nur ein Zeichen sein. Und von US-Seite heißt es schon, dass man ziemlich unbeeindruckt davon ist. Ich frage mich halt nur, ob dieses Vorgehen Trumps, dass er halt sagt, ich will Grönland haben, dann nochmal eine größere Dramatik hat, weil man gesehen hat, wie die USA vorgegangen sind im Falle Venezuela, auch wenn man beides nicht miteinander vergleichen kann.
Man kann es nur in einem Weg vergleichen, die Länder überhaupt nicht, und dass man einen Diktator, entschuldigen, Maduro gehabt haben, bedeutet klar, dass diese Aktion hat eine gewisse Sympathie, weil er so ein Verbrecher war. Das kann man bitte nicht über der dänische König sagen. Und kann man auch nicht über der Regierungschefin in Grönland. So diese Weise nicht vergleichbar, aber wichtig, und das ist wirklich wichtig, ist, dass das ist die sogenannte Monroe-Doktrin. Mhm. Das bedeutet, dass Amerika hat mit Monroe gesagt, wir wollen bestimmen, was rund um Amerika passiert in dieses Teil der Welt. Das hat man benutzt, wenn Kennedy und Khrushchev rund um Kuba dieses große Raketen-Missil-Krise gehabt haben. Und in diesem Sinne ist Venezuela und Grönland beide unter diese Monroe-Doktrin. Aber was an Trump, und das bin ich sehr verwundert, nicht weiß, ist, dass Dänemark hat in 1916 die westindische Insel nach Amerika verkauft. Das war der Präsident Wilson. Und in dieser Zeit hat man in Amerika eine Diskussion, wie man jetzt hat. Wir sollen der Grönland auch kaufen. Und da war eine große Polarforscher mit einem großen Namen in die Öffentlichkeit in Amerika, Perry, ein Teil Grönland ist sogar von ihm genannt, Perryland. Und er hat gesagt, wenn wir jetzt die Insel kaufen, von diesem kleinen Dänemark, sollen wir auch gleichzeitig Grönland kaufen. Und Leute sind an Wilson gekommen und sagten, hast du an der Landkarte gesehen? Und Wilson hat dann geschrieben in seinem Tagesbuch, ja, selbstverständlich habe ich die Landkarte gesehen, aber Grönland ist doch wertlos, ich habe kein Interesse in diese. Aber der Druck war so stark, dass er trotzdem an die dänische Regierung in einen entschuldigen NATO-Trump-Weg geschrieben haben, wir haben verhandelt, wir wollen 25 Millionen Dollar für die westindische Insel geben, aber wir wollen auch Grönland haben. Aber Grönland ist wertlos, so wir wollen nicht mehr bezahlen. Dann hat die dänische Regierung zurückgeschrieben, nein, und die Preis hat sich geändert. Jetzt wollen wir 25 Millionen Dollar haben und ein Dokument, die offiziell mit Präsident Wilsons Unterschrift dokumentiert, dass Grönland ist und wird für immer dänisch. Und dieses Wissen sollte Herr Trump eigentlich haben.
Nach einer Stunde war schon alles vorbei, wird berichtet vom Treffen dieser Woche im Weißen Haus für einen Krisengipfel zwischen den USA, Dänemark und Vertretern Grönlands. Recht kurz, wie ich finde. Tom Højum ist weiter zu Gast in SWRs Leute, letzter offizieller Grönlandminister Dänemarks. Haben beide Seiten schnell festgestellt, dass sie nicht zueinander finden?
Ja, aber das ist eigentlich die wenigste. Ich habe gesagt, dass der Minister für Auswärtiges Amt ist meine persönliche Freunde und ein sehr professioneller Politiker. Und die haben klar, in diesem Raum, die 50 Minuten, die waren, haben die zuerst gesagt, wir haben diesen Standpunkt, selbstverständlich kann man in 2026 ein Land nicht verkaufen und man kann besonders nicht Leute verkaufen und so weiter. Und die andere sagt, ja, aber unser Präsident will das kaufen. Dann haben sie gesagt, okay, das ist dann erledigt. Aber jetzt muss ich sagen, können wir etwas anderes, können wir einen gemeinsamen Weg finden. Und ich finde das, entschuldigen, dass ich mein Land lobt, aber wir haben gefragt, können wir bitte ein Treffen haben? Mhm. Die haben das nicht. Und dann hat Rubio gesagt, also das muss man an seinen Kollegen, Minister für Auswärtiges Amt, selbstverständlich können wir uns treffen. Und das hat Trump gehört und dann hat Trump gesagt, das geht nicht, Rubio ist zu weich, wir müssen Vance mit haben. Und das bedeutet, die bedeutenden Leute, Dänemark, Grönland und USA, sitzen rund um einen Tisch. Und das ist ganz anders, als soziale Medien zu benutzen, als Provokation, als immer Tweet hier und dort und so. Jetzt sind Leute, und dann haben wir, und das war die wichtigste von dieser Diskussion überhaupt, haben die gesagt, die Gespräche wird weitergeführt. Wichtiger Satz kann man nicht haben. Ich weiß, dass viele, viele Leute auch in Deutschland denken, falls wir nicht mehr weiß, dann gründen wir einen Arbeitskreis oder so etwas. So aber hier ist die Arbeitskreis richtig, richtig wichtig, weil plötzlich kommt jetzt diese Hochspannungssituation mit Top-Diplomaten und wird diskutiert. Das bedeutet nicht, dass Trump seine Meinung ändert, aber das bedeutet längere Zeit vielleicht doch einen anderen Weg zu finden. Und gerade das ist mit Panama und Trump passiert. Und ich denke, dass ich war sehr, sehr glücklich über dieses Treffen, dass das
so
stattgefunden hat. Das bin ich.
Ich glaube, die Erwartungshaltung war halt aber auch sehr groß, ne? Dass man, Sie hatten es eben schon gesagt, Vergleiche gezogen hat im Vorlauf. Wird es so sein wie der Besuch von Zelensky im Weißen Haus, wo er vorgeführt wurde? Was ist zu erwarten? Sie saßen in den 80er Jahren zu Verhandlungen in den USA. Was hatten Sie da für eine Stimmung?
Positiv, positiv, positiv. Wir sind Freunde und wir haben Amerika, wir haben sehr viel geholfen und wir finden das gut, was Dänemark macht. Das war nur positiv, aber da war eine Parenthese, nicht von Amerika, aber von United Kingdom. Wenn ich Minister war, kam Michael Heseltine, er war die Verteidigungsminister in die britische Regierung und er hat nahezu in Trump-Ton, also britisch, hat er gesagt, ihr Dänemark, ihr solltet nicht erwarten, dass wir kommen mit britischen jungen Männern und euch noch einmal retten, als wir gemacht haben in die Zweite Weltkrieg, falls ihr nicht mehr bezahlen nach NATO. Das bedeutet, es war schon an diese Zeit eine Diskussion. Und dann hat mein Kollege, der Minister für Verteidigung, mich angerufen und gesagt, Tom, du musst hier kommen und mit Michael Heseltine, der Minister für Verteidigung, sprechen und erzählen, wie bedeutungsvoll das für NATO ist, dass wir Grönland entwickeln. Das habe ich dann gemacht. Also ich sage nur, wir haben wirklich ein sehr gutes Verhältnis mit Amerika, aber wir haben beide, Amerika und Dänemark, naiv gedacht, dass die arktische Gebiet ist eine spannungslose Gebiet. Wir haben gedacht, das geht von sich selber und hier brauchen wir kein Militär. Und das war klar falsch und es war besonders falsch. Nicht nur, weil die Welt sich entwickelt, die Welt entwickelt sich immer, aber die Klimaänderung hat plötzlich die ganze arktische Gebiet enger mit Europa, mit dem Rest der Welt jetzt verbunden. Und plötzlich sieht man, wie wichtig alles dieses ist. Aber in den 80er Jahren war das sogar so, dass die Base Commander, das ist die Leiter von die Thule Air Base, die waren in Kopenhagen einmal pro Jahr und haben über die Plane für die Zukunft an mich als Minister für Grönland und der Verteidigungsminister erklärt und dann am Abend sind wir in ein gutes Restaurant gegangen und haben Rotwein getrunken und haben das gemütlich gehabt und wir sind Freunde für immer und ich habe Reden gehalten über, wie wichtig Amerika ist für Dänemark und die haben Reden gehalten, wie gut die dänische System, die dänische soziale Entwicklung und so weiter. Das war eine ganz andere Situation.
Unvorstellbar jetzt?
Es ist unvorstellbar jetzt, ja. Und das ist besonders unvorstellbar, weil unser Staatsminister vor diesem Staatsminister haben wir eine, er heißt auch Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, der dann Generalsekretär für NATO geworden ist, aber er und Bush Junior, die waren persönliche Freunde, sind noch persönliche Freunde und haben sich getroffen und zusammen Dinge gemacht. Und so war es auch mit Reagan. Reagan war persönlich befreundet mit vielen Dänen. Und Kennedy auch. Kennedy war auch eine europäisch orientiert. Also nicht nur, ich bin ein Berliner, aber er hat gewusst, wie das war. So, das ist merkwürdig. Aber leider denke ich, dass diese gute Periode Europa, Amerika, war eigentlich in eine Klammer. Ich denke nicht als Person Trump, aber viele, viele Jahre war Amerika isolationistisch und haben gesagt...
Aber da gehen wir weit zurück.
Wir gehen zum vor die Erste Weltkrieg, genau, ja. 1914. Dann hat man gesagt, mit Europa wollen wir nichts zu tun haben und bedenken Sie, dass in die Erste Weltkrieg war Amerika nur in 1916, also nicht, wenn es angefangen haben, 14, aber in 16 mit und nur halbherzig. Und in die Zweite Weltkrieg wollen die sich überhaupt nicht involvieren. Das war erst Pearl Harbor und das war erst in laufendes Krieg. Also da gibt es eine deutlich isolationistische Tendenz in Amerika, die dann eine lange Zeit für uns Europäer vielleicht ein bisschen naiv sich geändert hat. Und wir haben gedacht, ja, wir sind Freunde für immer. Aber viele, viele Leute in die Mitstaaten in Amerika, die haben keine Ahnung oder Wille, etwas zu wissen über Grönland oder etwas zu wissen über Dänemark oder sogar über Stuttgart.
Deckt sich ja auch mit einer aktuellen Umfrage aus den USA, dass nur 17% der Amerikanerinnen und Amerikaner ein Interesse daran haben, Grönland zu übernehmen. Es wären es Leute weiter mit dem Grönlandkenner Tom Hoyem. Nur etwas mehr als eine Handvoll EU-Länder hat sich mit, wie ich finde, klaren Aussagen an die Seite Grönlands erstmal so gestellt. Da hat man sich sehr zurückgehalten. Mit welchen Reaktionen hatten Sie eigentlich aus Europa gerechnet? Oder ist Ihnen das genug, was bisher passiert ist? Sie haben gesagt, dass es gut ist, dass man jetzt ein Erkundungsteam, ein militärisches, dorthin schickt, um ein erstes Zeichen zu setzen, aber auf diplomatischer Ebene?
Es ist mir nicht genug, aber ich finde es sehr, sehr klug und ich bin überrascht, dass so viele Länder, auch Deutschland, Mut hat, das zu tun. Weil wir sprechen also über Amerika. Da gibt es keinen anderen Markt in der Welt so groß wie Amerika. Und es ist klar, dass wenn Herrn Pasteur und Herrn Merz und deutsche Politiker Ja sagen an dieses, dann werden die nicht die beste Freunde von Herrn Trump sein. Und so ist es auch von sogar Frau Meloni in Italien und so ist es mit diesen Ländern, auch Starmer, der besondere United Kingdom-Verbindung hat. Also, die haben das trotzdem an diese kleinen Dänemark gehabt. Und ich nehme meinen Hut ab für die dänische Staatsministerin, sie ist nicht von meiner Partei, aber dass sie diese Verbindung, auch klar, Minister für Auswärtiges Amt und Verteidigungsminister, dass die Kollegen überredet haben, zu sagen, hier ist eine echte Gefahr für NATO. Aber klar wollen die auch vorsichtig sein, weil Deutschland will klar nicht in Konflikt mit Amerika plötzlich kommen. Und ich habe gesagt, dass Mark Rutte ist für mich sehr zurückhaltend, aber sie sehen doch auch die amerikanische Militär. Was soll man eigentlich als militärleitende Personen in Amerika tun, wenn Trump ist der eigentliche Chef, aber man muss gegen die, durch die Kongress und so weiter gehen? Also ich verstehe, dass viele sind zurückhaltend. Und deshalb finde ich, was jetzt die Aktion gemacht in Grönland, finde ich, mutig, muss ich sagen.
Aber diese Zurückhaltung ist ja auch irgendwo zu erklären. Also es gibt natürlich Abhängigkeiten. Man möchte sich auch nicht verscherzen mit den USA, weil man den Kontakt braucht wirtschaftlich, auch eigentlich bei einer Lösung im Ukraine-Krieg, die auch noch aussteht. Da ist man, da muss man natürlich sehr vorsichtig agieren, oder?
Ja, und deshalb bin ich sehr froh und dankbar, dass diese alle Länder, ich meine, mit Respekt, die leitenden Regierungschefen für diese Länder, die sind so klug wie Sie und mich. Und die haben so gute Beratung, wie es überhaupt möglich ist. Und die haben alles, was wir zwei hier in einem Studio überlegen können und argumentieren können, das haben die alles durch. Und trotzdem haben die gewählt, deutlich hinter Grönland Dänemark zu stehen. Für dieses bin ich wirklich dankbar.
Was mir noch hängen geblieben ist aus diesen Tagen, im Falle eines gewaltsamen Konflikts um Grönland, könnten Deutschland und die anderen EU-Staaten auf Bitten Dänemarks hin Beistand leisten müssen. Das war aus dem Büro der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas zu hören. Das wäre allerdings dann wirklich schon das Worst-Case-Szenario.
Das kann nicht passieren, weil falls es passiert, dann verlieren Sie Ihr Arbeit und ich meine Leben und Sie auch Ihr Leben normal in eine ruhige, geordnete westliche Welt, dann ist es eine Totalkrise für NATO, dann ist unmittelbar kein Weg von diesem Weg, nur eine Hoffnung ist, dass EU stärker werden können, aber ich will mir überhaupt nicht dieses Szenario vorstellen, weil dann ist 70 Jahren mit Frieden in Europa ganz weg. Aber klar muss man auch die Ukraine-Situation in alles dieses mitregnen, weil wir können Europa, auch wenn wir das versuchen, nicht allein Zelensky und Ukraine gegen diesen Angriff von Putin zu stärken, so viel, dass die auch gewinnen können. Das kann nur Amerika. Und das bedeutet, wir müssen versuchen, auch wenn es so provokativ ist, müssen wir versuchen, eine Lösung gemeinsam zu finden.
Was erwarten Sie als nächsten Schritt der EU?
Ich erwarte als nächstes Schritt, die EU. EU hat schon mit Frau von Leyen, hat schon ein Büro, Repräsentationsbüro in Nuuk gemacht. Und ich erinnere mich, wenn ich Verhandlungen gemacht habe mit der Europäischen Union über die zukünftige Verbindung zwischen Grönland und EU, wenn die Verhandlungen geführt haben, dann war besonders Deutschland sehr in Sorge, Frankreich auch und United Kingdom. Und wir haben verschiedene Probleme dort, weil die haben gesagt, was passiert dann für uns in einer vergleichbaren Situation? Und wir wollen diese, ich habe das Wort benutzt, Fenster in die arktische Gebiet behalten. Und wenn ich sage, ich bedauere eigentlich, dass ich, das war notwendig, demokratisch diese Verhandlungen zu führen, aber ich bedauere, dass es passiert ist, weil nur EU hat Geld genug, echte Infrastruktur in die arktische Gebiet zu machen. Die Minen, was wir mehrmals hier diskutiert haben, die Rohstoffe, das Zeug, das kann EU. Die Flughafen und Infrastruktur kann EU. Und EU wird auch stärker, wenn die arktische Gebiet aktiv involviert ist. Was ich nicht weiß, ob ich wünsche oder andere wünschen, dass EU auch die Verteidigung stärker macht, weil dort haben wir immer gewusst, das macht NATO. Und viele, die vielleicht weniger positiv EU gegenüber sind als ich, die sagen, Verteidigung nicht. Aber falls NATO implodiert, und das ist also das Schreckszenario, dann muss EU etwas mehr in Verteidigung sich aktiv machen.
Wir wagen einen Ausblick mit dem früheren Grönlandminister Dänemarks Tom Højem in SWR1 Leute. Wenn es um die Grönlandfrage aktuell geht, welche Möglichkeiten gibt es Ihrer Meinung nach? Stand jetzt.
Stand jetzt bin ich unglaublich glücklich, dass man diesen Arbeitskreis gegründet haben. Ich kenne diese Ausdrücke, dass wenn man nicht weiß, das kommt ein Arbeitskreis. Aber in dieser Situation war die Ziel, die ganze Debatte von die sozialen Medien wegzunehmen. Die Provokationen, die Beleidigungen wegzunehmen und einen Arbeitskreis zu haben. Und ich hoffe, dass dieser Arbeitskreis mit Top-Leuten besetzt werden, aber ich hoffe, dass es etwas dauert, bevor man die nächste Treffen haben.
Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es keinerlei Provokationen mehr gibt.
Nein, da will ich auch gleich sagen. Aber da gibt es eine, man könnte sagen, schwache Punkt für die Trump-Administration, Verwaltung. Die haben lange Zeit die Kongress und die Senat vernachlässigt. Die haben viele Dekreten in Weiße Haus gemacht. Die haben wirklich die normale Politiker, gewählte Politiker in eigenem Land provoziert. Und jetzt gilt es darum, heute haben wir 15 Senatoren, amerikanische Senatoren in Kopenhagen. Es geht darum, diese politische Ebene, die Parlamentsebene zu mobilisieren. Und vergessen nicht, dass wir sind ganz viele Europäer, die gute Freunde in Amerika haben und gute Freunde, die zurzeit das nicht so besonders lustig finden, was passiert. Ich habe eine gute Freundin, ihr Mann war Kongressmitglied und sie wohnt in Louisiana. Warum sage ich Louisiana? Weil Louisiana ist, wo, ja, entschuldigen, diese besonders Envoy für Grönland von Trump plötzlich genannt war, Herr Landry. Und ich habe jetzt verabredet mit ihrer Kollegin, der eine Fernsehstation hat in Louisiana, dass ich dort interviewt werde. Und ich denke, dass viele, viele andere haben diese Kontakte. Und da kommt eine Ebene jetzt, wo man sagen, egal was wir denken, dann muss die Demokratie funktionieren. Und Demokratie sind die Parlamentsmitglieder. Und ich denke, dieses Ebene wird jetzt mehr aktiv.
Wir können ja mal so ein bisschen die Szenarien durchgehen. Aus dem Gespräch heraus, was wir bisher geführt haben, sagen Sie, militärische Übernahme, logischerweise, will, glaube ich, keiner, dass es dazu kommen wird. Davon gehen Sie nicht aus.
Nein, klar nicht. Und man muss auch fragen, es ist möglich für Trump morgen alle die Soldaten nach Grönland zu schicken, was er will. Die haben 17 Basen gehabt, die können die alle morgen öffnen. Jetzt haben die nur ein. Das ist nicht Grönland zu übernehmen, das ist die zu stärken. Aber Soldaten, amerikanische Soldaten in Nuuk in die Hauptstadt zu sehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und die Soldaten, die jetzt von Deutschland und so weiter dort sind, die sind ohne Waffen, die sind dort zu untersuchen, was können wir für die Zukunft machen.
Okay, ein Kauf Grönlands, sagen Sie, wird es auch nicht geben.
Nein, allein
das. Für den Businessmann Trump?
Nein, allein deshalb, dass das funktioniert nicht und das ist gegen alle internationalen Rechte. Das kann man, das nicht nur, was die dänische Staatsministerin früher gesagt haben, absurd. Es ist auch gegen alles Völkerrecht, gegen alles internationale Recht und das ist klar gegen das Königreich Dänemark inklusive Grönland absurd. So, nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Die freundlichste Lösung wäre wahrscheinlich eine militärische Stärkung Grönlands von Seiten der NATO. Das heißt also mit den USA in einem Miteinander. Was wäre denn mit einem schnellen EU-Beitritts, erneuten EU-Beitritts Grönlands?
Das ist merkwürdig, dass ich jetzt das eigentlich richtig deutlich empfehlen, weil das war für mich in meinem Leben eine sehr wichtige Periode, wo wir in die dänische Regierung gemeint hat, dass Grönland soll bleiben in die Europäische Union. Und da war so viele gute Argumente von verschiedenen europäischen Ländern. Ich habe mit Hans-Dietrich Genscher über das verhandelt, ich habe mit United Kingdom, mit Frankreich und so auch über dies verhandelt. Und jetzt muss ich sagen, es wäre besser, falls das nicht passiert war. Es wäre besser, falls Grönland Mitglied wieder in die Europäische Union wäre. Das ist nicht etwas, ich entscheiden soll, das soll man in die grüne Bevölkerung, aber hören und staunen, 60% in Grönland wünscht jetzt, EU-Mitglied zu werden. Und also mehr als die Hälfte. Und das war so eine merkwürdige Entwicklung, weil wenn Grönland 1973 Mitglied in der Europäischen Union waren, dann hat man auch eine Abstimmung in Grönland gehabt und dort war eine Mehrheit nicht mitzugehen. Und die Stimmen hat man dann nach der dänischen Staatsminister an diese Zeit präsentiert und er musste sagen, entschuldigen, ihr seid ein Teil Dänemarks. Und deshalb muss diese Stimmen zusammen mit den Stimmen in Dänemark und dann nicht noch eine Mehrheit, dass wir gehen in die EU zusammen. Und deshalb hat Grönland das am Anfang wie ein Sort, entschuldigen das Wort, Gefängnis, wo die gezwungen waren zu sein. Und das hat sich ganz geändert.
Und springender Punkt war damals, dass man aus dem Europäischen Bund ausgestiegen ist, waren die Fischereirichtlinien, weil die Lebensgrundlage der Grönländerinnen und Grönländer in Gefahr war?
Das ist richtig. Aber noch ein Ding. Ich war in Siurapaluk. Siurapaluk ist die nördlichste Stadt überhaupt. Da gibt es nur 80.000 Leute. Und Siurapaluk habe ich dann besucht. Übrigens, falls etwas jemand über Siurapaluk sehen wollen, dann hat Herrn Markus Lanz ein fantastisches Buch über dieses geschrieben, über Siurapaluk. Aber ich war in Siurapaluk und dann sagt ein älterer Fanger an mich, ja, wissen Sie, Herr Holm, ich weiß, dass Sie als Minister für die EU sind, aber von meinem Haus hier nach Kopenhagen ist 4.500 Kilometer. Und dann ist noch 1.000 Kilometer nach Brüssel. Aber gucken Sie dort, das ist Kanada, das ist 40 Kilometer. Und wenn ich Jäger war, habe ich doch niemals gedacht, ob ich in Grönland oder Kanada war. Ich war in dieses Großgebiet. So, wir sind nicht, hat er gesagt, Europäer. Und das ist klar recht. Aber Europa hat sich entwickelt, die EU hat sich entwickelt. Jetzt sind viele Länder, wo Brüssel nicht rund um die Ecke ist. Also das ist ein anderer EU heute, als es war.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit unserem Grönland-Experten Tom Hoyem. SWR1-Hörer Hein Kiefer aus Vaihingen an der Enz hat geschrieben, sagt, was mich an der ganzen Grönland-Diskussion verwundert, dass keine Stellungnahme vom amerikanischen Militär zu hören ist. Und da haben Sie eben schon gesagt, das Militär
ist schwierig,
weil das Militär ist in
einer schwierigen Situation. Es ist schwierig, weil Herrn Trump ist klar der Leiter, auch für den Militär. Aber jede Aktion muss, wie hier in die Bundestag, behandelt werden im Kongress und im Senat. Und deshalb ist es eine schwierige Situation für die Militär. Die mussten klar, eine deutliche Order mussten die folgen. Aber ich verstehe die Dilemma.
Militär nehme ich noch gleich als Anregung. Und zwar war ja auch so eine Provokation aus den USA, dass zwei Hundeschlitten in Grönland nicht reichen, um das Gebiet sicher zu machen.
Das ist wirklich so ein Beispiel, dass Herrn Trump schlecht beraten ist. Klar ist es lustig, das verstehe ich in seinem Mund zu sagen, aber die Bedeutung hat er überhaupt nicht verstanden. 1916 hat Präsident Wilson also akzeptiert, dass wir Dänemark die Grönland für immer haben. Das wollte United Kingdom nicht akzeptieren. Die wollten ein Vorkaufsrecht haben. Das war bis 1920 haben die das dann akzeptiert und die Vorkaufsrecht war abgelehnt. Das war wegen Kanada und so. Aber Norwegen hat lange Zeit Tradition, Jagd und Fischerei an die Ostküste von Grönland zu machen. Und die wollte das nicht akzeptieren, dass die ganze Dänemark, die ganze Grönland dänisch werden. Die wollten die Ostküste selber haben. Und das war eine Diskussion bis 1933, wo in Den Haag den internationalen Gericht gesagt haben, ganz Dänemark, ganz Grönland ist dänisch und die norwegische Verlangen hat man abgelehnt. Aber man hat uns Dänemark kritisiert für ein Ding. Wir müssen die Souveränität deutlich mit Präsenz unterstreichen. Und in die nordöstliche Teil Grönlands, es ist eine unglaubliche, schwierige Situation dort, mit Schnee und Eis überall, Dort haben wir dann Hundepatrouillen. Wir nennen das Sirius und das ist eine harte Arbeit. Das ist nicht eine kleine Lustigkeit. In 3 Monaten sind die dort. Und wer war Soldat dort? Unser dänischer König, wenn er jung war. Er war Soldat mit diesen Hundeschlitten. Unser König Frederik. Deshalb ist, entschuldigen, was Trump macht mit dieser, ist nahezu eine Majestätsbeleidigung. Dieses Hundeschlitten spielt eine große Rolle für unsere Präsenz, unsere Souveränität.
Helmut Ritter aus Buch hat noch geschrieben, Sie stellen, sagt er, die Souveränität Dänemarks und Grönlands eindeutig klar und dies mit Zustimmung der USA im Jahr 1916. Dänemark, Deutschland und die EU müssen seiner Meinung nach Herrn Trump offen und direkt ins Gesicht sagen, dass sein Vorgehen inakzeptabel ist und die USA zu ihren unterschriebenen Verträgen steht, ohne Wenn und Aber, sonst ist die Demokratie oder sind die Demokratie und das Recht für immer außer Kraft gesetzt.
Das ist klar eine richtige Bemerkung, aber eine theoretische Bemerkung, entschuldigen, weil falls wir eskalieren, dann eskaliert man noch mehr. Die ganze Idee in Politik generell, eigentlich sage ich als alter Politiker, aber ist, dass man soll nicht immer eskalieren, weil das endet dann in eine Konfrontation, die niemand eigentlich wünscht. Man muss versuchen, klug, das ist, was wir jetzt alle versuchen, zu deeskalieren. Und deshalb ist es auch ohne Wirkung, an Trump zu gehen und sagen, deine Behörden, deine Beamten haben dich nicht gut beraten. Du musst dieses von Präsident Wilson 1916 sehen. Und was sagt Trump dann? Das ist doch mir egal. Also eine Konfrontation führt, denke ich, nur zu einer schlechteren Entwicklung als eine Deeskalierung.
Und dass es auch anders gehen kann. Diplomatie auf ganz anderem Gebiet, das haben Sie als dänischer Politiker auf einer anderen, deutlich kleineren Insel gezeigt. Wenn Sie die Geschichte vielleicht nochmal erklären können. Es geht auch um eine Flasche Alkohol.
Das ist richtig. Die Situation war, dass da gibt es eine ganz kleine Insel. Es ist nicht größer als die SWR-Haus hier. Und das liegt gerade zwischen Kanada und Dänemark, Grönland und ganz, ganz, ganz nördlich. Und dort war immer Eis rundum und man hat dann eigentlich nicht große Bedeutung auf diese Insel gehabt. Wenn dieses Eis jetzt ein bisschen geschmolzen ist, dann war sowohl Kanada als Dänemark gesagt, das ist unsere Insel. Es liegt mit 18 Kilometer nach Kanada und 18 Kilometer nach Grönland, also in die Mitte dort. Und wir haben lange Zeit gesagt, wir machen eine Klammer rund um dieses, wir wollen das nicht diskutieren lassen, das dort. Dann habe ich mit meinem Kollegen, die einzige Kollegin in der Welt, nämlich in die kanadische Regierung, ist eine Minister für Northern and Indian Affairs. Mhm. Und wir haben einmal pro Jahr oder mehr getroffen und sagt, ja nicht, dass unsere Frauen uns nicht verstehen, aber dass niemand uns versteht, das Arbeit, was wir eigentlich machen. Und dann haben wir verarbeitet, Hansesö wird nicht in den Fokus kommen. Dann plötzlich hat eine kanadische Firma an dieser Insel Forschung gemacht, ohne uns das zu erzählen, weil also Leute dort. Dann habe ich meinen Kollegen angerufen und gesagt, du haben wir nicht verarbeitet, dass wir sollen das so niedrig halten. Er sagt, ja, ich habe einen idiotischen Kollegen, der Minister für Industrie ist und er hat diese Firma akzeptiert, dass er so und so weiter. Dann haben wir, der dänische Staatsminister und der Minister war auswärtig am Amt und ich sage, was tun wir jetzt? Wir müssen etwas tun. Und dann hat der Staatsminister klug gesagt, ja, aber Tom, du sollst etwas tun, aber mit Humor. Wir wollen nicht eskalieren. Wir wollen das deeskalieren, wir wollen deutlich machen, das ist dänisch, aber mit Humor. Dann hat der Minister für Auswärtiges Amt gesagt, aber ja, Tom, wir haben diese Idee, eine Warte mit Steine dort zu machen und dann eine Flasche Cognac dort mitzubringen. Und dann habe ich vorgeschlagen, die Cognac soll Napoleon Cognac sein, weil man in Kanada auch Französisch sprechen. Und dann hat der Minister für Auswärtiges Amt gesagt, ja, aber du musst Zoll bezahlen, so dass du nicht in den Konflikt dort kommst. Dann sind wir dort, dann haben wir diese Warte und dann haben wir die Cognac dann in diese Warte geplant und dann habe ich an so eine kleine Visitenkarte wie dieses, habe ich handgeschrieben, alle, die hier vorbeikommen, und also bitte, vorbeikommen, niemand, es ist 1000 Kilometer südlich von der Nordpol, alle hier, sogar Kanadier, sind herzlich willkommen, ein Glas Cognac hier zu haben. Und dann haben wir die dänische Fahne dort gepflanzt. Und dann hat man leider von Kanada am Anfang sehr scharf reagiert. Man hat zwei Kriegsschiffe dort geschickt und das war ja also am Anfang nicht so humorvoll, als wir das gemeint haben. Man hat Unterschriften gegen mich in Toronto und so eingesammelt. Aber dann haben wir das dann deeskaliert und dann war eine Tradition viele, viele Jahre. Jedes Jahr kam eine Gruppe aus Kanada und hat eine Flasche Alkohol dort gehackt und dann Dänemark. So, das ist also deeskaliert. Aber da war ein Grund für dieses. Die Grund ist wirklich, dass die Souveränität über diese Insel bedeutet, wenn die Eis schmilzt, dass man Einfluss hat, wie die Schiffsverkehr in die Zukunft wird, ob das durch dort kommen können, auch mit normalen Containern. Und jetzt haben wir zwischen Kanada und Dänemark diesen Konflikt gelöst und die Souveränität ist klar.
So kann Diplomatie auch gehen. Tom Hoyem, vielen Dank für Ihr Kommen in SWRs Leute und die ausführlichen Einschätzungen auch bei der aktuellen Grönland-Diskussion. Dankeschön.
Ich sage danke für die Einladung und ich freue mich in einem Weg, dass Mr. Trump Fokus auf das arktische Gebiet, weil das ist ein faszinierendes und wichtiges Gebiet.
Danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.